Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des ersten Chronikbuches fort. Ein Buch, in dem die meisten Kapitel einer Schlüsselperson der Bibel gewidmet sind, David. Dieser König Israels hat nicht nur die Hauptstadt Jerusalem erobert. Er gilt auch als einer der Könige, die nach Gottes Willen bewusst gefragt haben. Aber dann kommt es auch bei David zu einer Situation, in der er seinen klaren Blick auf Gott verliert. Man könnte es auch so ausdrücken, David hat bisher auch Fehler gemacht, die in erster Linie für ihn selbst Wirkung gezeigt haben. Nun wird das gesamte Volk in Mitleidenschaft gezogen bei einer Begebenheit, in der sich David von den falschen Motiven leiten lässt. Davon wird konkret im ersten Buch der Chronik in dessen 20. und 21. Kapitel erzählt. Das 20. Kapitel beendet den Teil im ersten Buch der Chronik, wo wir etwas über Davids Kriege erfahren. Die Feinde Israels und im Besonderen die von David waren vor allem die Ammoniter und die Philister. Das bedeutete, in der Abwehr ihrer Angriffe gab es für Israel keine Kompromisse. Es blieb eine stetige Herausforderung für David und seine Nachfahren, aber auch für die israelitischen Heerführer. An dieser Position stand zu Davids Zeiten zunächst Joab. Israel blickte unter seiner Führung gerade auf einen grandiosen Sieg, als neue Herausforderungen am Horizont auftauchten. Damals war das Kriegführen noch eine Angelegenheit, die in den dafür geeigneten Jahreszeiten stattfinden musste, so berichtet das 20. Kapitel ab Vers 1. Und als das Jahr um war, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, führte Joab die Heeresmacht aus und verwüstete das Land der Ammoniter und kam und belagerte Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und Joab schlug Rabba und zerstörte es. In diesem Fall sieht es so aus, als wäre Joab der Aggressor, der um den eigenen Einfluss besorgt war. Wenn dies auch ganz realistisch der Fall gewesen sein könnte, wir haben daran zu denken, dass David dem jungen König der Ammoniter eine freundliche Geste entgegengebracht hatte. Der war aber darüber eher beleidigt und hatte sich mit ihm, dem neuen König, in einen Krieg verwickeln lassen. Was hier berichtet wird, ist also nur eine Fortführung dieses Krieges. In Vers 2 und 3 finden wir noch einige weitere Details. Und David nahm ihrem König die Krone vom Haupt, und es fand sich, dass sie einen Zentner Gold wog und an ihr ein Edelstein war. Und sie wurde auf Davids Haupt gesetzt. Auch führte er aus der Stadt sehr viel Beute weg. Aber das Volk darin führte er heraus und ließ sie mit Sägen und eisernen Hacken und Äxten Frondienste leisten. So tat David mit allen Städten der Ammoniter. Und David zog samt dem Kriegsvolk wieder nach Jerusalem. 1. Chronik 20, Vers 2 und 3. Aus alledem kann man eine Lehre ableiten, die in der Bibel immer wieder anzutreffen ist. Und nicht nur im Bereich des Militärischen. Mit dem Feind dürfen keine Kompromisse geschlossen werden. Mit dem Bösen kann man letztlich keine Kompromisse schließen. Warum ist das so? Der Gedanke, dass Richtiges und Falsches nebeneinander existieren können, ist schlichtweg falsch. Der Prophet Amos sagte, können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Amos 3, Vers 3. Und das stimmt, kann ich Ihnen sagen. Sollten Sie mit dem Bösen ein Stück gemeinsam gehen, dann haben Sie Kompromisse mit ihm geschlossen. Sie haben dann dem Bösen zugestimmt. Diese Wahrheit vergisst man in dieser Welt gerne. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte es fast lustig sein. Es gibt Menschen, die darüber entsetzt sind, wenn in einem fernen Land Krieg herrscht. Zu Hause sind sie aber bereit, die Gesetzlosigkeit in den eigenen Straßen zu tolerieren. Sie behaupten, man müsse eben lernen, die Gesetzesbrecher hier bei uns zu verstehen und sie als Mitbürger anzuerkennen. Darf ich sagen, dass ich das für eine unheimliche, krankmachende Heuchelei halte, die da in unserer heutigen Gesellschaft vorhanden ist? Wenn sich das Böse in einem fernen Land zeigt, dann gibt es auch bei uns das Böse. Wir müssen uns in jedem Fall dem Bösen widersetzen. Wir müssen also auch der Gesetzlosigkeit entgegentreten. Richtiges und Falsches stehen ja im Gegensatz zueinander. Es gibt keine Einigkeit zwischen den beiden. Während dieses Angriffs auf Israel damals blieb David in Jerusalem und beging zu der Zeit seine große Sünde mit Bathseba. achten Sie darauf, dass Gott diese Sünde hier nicht einer bloßen Erwähnung für wert hält. Das hat nach meiner Einschätzung damit zu tun, dass Gott gesagt hat, dass er unsere Sünden vergibt und dass er sich nicht mehr an unsere Sünden erinnert. Das meint er auch so. Hier kommt nun noch ein weiterer alter Feind der Israeliten ins Spiel, das Volk der Philister. In den Versen 4 bis 6 steht darüber: Danach erhob sich ein Krieg bei Geser mit den Philistern. Damals erschlug Sibichai, der Huschatiter, den Saph, der vom Geschlecht der Riesen war, und sie wurden gedemütigt. Und es erhob sich noch ein Krieg mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den Gattiter, dessen Spießschaft wie ein Weberbaum war. Abermals erhob sich ein Krieg bei Gatt. Da war ein großer Mann, der hatte je 6 Finger und 6 Zehen, die machen zusammen 24. Und auch er war vom Geschlecht der Riesen. 1. Chronik 20, Vers 4 bis 6. Es ist aus den Versen 7 bis 8 darüber noch zu erfahren, was dann passierte. Der sprach Israel Hohn. Aber Jonathan, der Sohn Schammas, der ein Bruder Davids war, erschlug ihn. Diese stammten vom Geschlecht der Riesen in Gatt und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. In diesem Konflikt mit den Philistern wurden also 3 riesengroße Männer von David und seinen Leuten erschlagen. Als junger Kerl ist David damit bekannt geworden, dass er den Riesen Goliath getötet hatte. Im ganzen Leben Davids sind besonders die Philister unerbittliche Feinde der Israeliten gewesen. Christen haben ebenfalls einen unerbittlichen Feind. Wir kämpfen gegen geistliche Niederträchtigkeiten an herausgehobenen Stellen. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, dann sind Sie nach meiner Meinung auch gewissermaßen ein Soldat Gottes. Aus diesem Grund werden wir aufgefordert, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. So hat es Paulus im Epheserbrief den Christen empfohlen. Wir sollen aber gegen niemanden aufmarschieren, sondern wir sollen einfach standhalten, im Kampffeld dieser Welt bestehen. Wenn Sie für Gottes Angelegenheiten eintreten und an ihnen festhalten, dann befinden Sie sich schon in einem Gefecht für Gott. Sie befinden sich also als Christ in einem Krieg, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Es mag sein, dass die Kriege in Asien, Afrika, Europa und in der westlichen Welt irgendwann ein Ende finden. Dennoch wird es weiterhin Kriege geben, solange das Böse in dieser Welt mächtig ist. Paulus sagte zu den Christen in Ephesus: Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Epheser 6, Vers 13. Dies ist die Botschaft für Sie und mich in diesem 20. Kapitel. Was nun folgt in Kapitel 21, ist eine Beschreibung von Davids Sünde, eine Volkszählung durchzuführen. Dieses Kapitel befasst sich mit der größten Sünde, die David begangen hat, und sie hat in dem Fall überhaupt nichts mit einer Frau namens Batseba zu tun. Es ist die Art von Sünden, über die viele Menschen sagen: Nun, ich weiß gar nicht, warum das eine so große Sünde sein soll. Jeder ist aber geneigt, den Zwischenfall mit Batseba für eine schreckliche Sünde zu halten. Ich gehöre auch dazu. Ich stimme zu, dass es eine furchtbare Sünde war, als David einen tapferen Soldaten bewusst im Kampf umkommen ließ, um in der Zeit mit dessen Frau schlafen zu können. In diesem Kapitel, wie in den gesamten Chronikbüchern, wird uns ja die Sichtweise Gottes vermittelt. In den Chronikbüchern wird aber Davids Sünde mit Batseba nicht erwähnt. Sie berichten aber von etwas anderem: seiner Sünde, die Menschen zu zählen, denn diese findet statt auf einer geistlichen Ebene. Sie hat scheinbar keine Auswirkung auf die Erlösung von David, aber sie wird ihn und das ganze Volk Israel insgesamt in seiner persönlichen Beziehung zu Gott beeinflussen. Wie es dazu kommt, das beschreibt Vers 1. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Da haben wir also den wahren Schuldigen entdeckt. Satan stand hinter diesem Zwischenfall. Dies wirft ein besonderes Licht auf jene große Sünde Davids. Im Vergleich dazu war Davids Sünde mit Batseba eine persönliche Sünde, eine Sünde des Fleisches. Im 51. Psalm bezog sich David auf seine Sünde mit Batseba, als er rief: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Psalm 51, Vers 3 und 4. Hier aber war es eine Art Hinterhalt Satans, der sich gegen Israel stellte und David dazu bewegte, diese folgenschwere Volkszählung durchzuführen. Und so wird in Vers 2 berichtet. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volks: Geht hin, zählt Israel von Beerscheba bis Dan und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Mose zweimal Volkszählungen durchführte. Im vierten Buch Mose erfahren wir, dass er am Anfang und dann am Ende der Wüstenwanderung jeweils eine Volkszählung durchgeführt hat. Es war in diesen Fällen offenbar nichts Schlimmes dabei. Wenigstens hat Gott nichts Falsches daran gefunden. Hier jedoch ist es eine Sünde. Einige Menschen meinen, David ließ die Volkszählung aus Stolz durchführen. Nun lassen Sie uns weiterlesen in Vers 3. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Mir scheint, hier ist der erste Mann, der gegen den Computereinsatz ist. David wollte Statistiken und muss erfahren, in seinem Verlangen nach Statistiken liegt eine Sünde. Heutzutage wird alles computerisiert, sogar wir einmalige und unverwechselbare Kreaturen. Joab war damals schon gegen diese Statistik, wohl weil er fühlte, dass hier der Stolz mit am Werk war. Was ist aber daran verkehrt? Der Prophet Jeremia hatte dazu Folgendes zu sagen: So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Jeremia 9, Vers 22 und 23. Gott war demnach in der Tat nicht glücklich darüber, dass David eine Volkszählung durchgeführt hat. Denn David fehlte es dabei an der Freude am Herrn. Er freute sich mehr über seine eigene Macht. Was ihn motiviert hat, die Menschen zu zählen, war die schreckliche Sünde des Unglaubens. David vertraute Zahlen anstelle von Gott. Weiter mit den Versen 4 bis 6. Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück und gab David die Zahl des gezählten Volks an. Es waren von ganz Israel 11 mal 100.000 Mann, die das Schwert trugen, und von Juda 470.000 Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Greuel. 1. Chronik 21, Vers 4 bis 6. David hatte in Israel 1,1 Millionen Männer und in Juda 500.000. Als Mose die Volkszählung durchführte, waren es noch 603.000 Männer. David hatte Verantwortung für 1 Million mehr Menschen als Mose. Welch ein Kontrast ist dies zu jenem David, der ein einfacher Schäferjunge war. Als der einst in das Lager kam, sah er den Riesen Goliath, der auf und nieder stolzierte und die Israeliten verspottete. Dieser kleine Schäferjunge wollte keine Volkszählung durchführen. Er hat die Armee nicht gezählt. Er sagte nur: Lasst mich zu ihm gehen. Warum hatte er den Mut, dies zu tun? Nun, er vertraute auf den Herrn. Er ging hinaus mit einer Steinschleuder und 5 Kieselsteinen. Wissen Sie, man braucht Gott nicht, wenn man eine Armee von 1 Million Männer hinter sich weiß. Wenn man nur eine Steinschleuder und 5 Steine besitzt, dann weiß man, dass man ihn braucht. Mir scheint, Amerika ist heute in einer ähnlichen Situation. Die großartigste Nation der Welt. Wie oft hören wir diese Phrase? Ich kann mir vorstellen, dass auch die Menschen im römischen Weltreich die gleiche Phrase hörten, bis sie es nicht mehr ertragen konnten. Genauso war es vermutlich bei Babyloniern, Griechen und Ägyptern. Diese Königreiche sind längst keine großen Weltreiche mehr. Warum? Weil sie sich auf ihre Armeen verlassen haben. Verstehen Sie mich nicht falsch, jedes Land in dieser bösen Welt hat das Bedürfnis, sich selbst zu verteidigen und benötigt deshalb eine Armee, die das gewährleisten soll. Es wäre töricht und auch fanatisch, wenn wir sagten, wir brauchen keinen Schutz und keine Armee. Wir sollten unser Vertrauen aber nicht darauf setzen. Der gelernte Soldat Joab sprach seinen Protest gegenüber seinem König David aus. Er sagte: David, all diese Männer stehen dir zur Verfügung. Du brauchst sie nicht zu zählen. Gott hat dir alle diese Menschen gegeben und sie werden für die Sache Gottes ausreichen. Aber David bestand auf der Volkszählung. Die Menschen denken heute, dass wir mit all unseren Arsenalen voller Atombomben und Wasserstoffbomben Gott nicht mehr brauchen. Aber da muss ich eindeutig Stellung beziehen. Wir brauchen Gott. Heutzutage vertrauen die Menschen auf die falschen Dinge. Und es zeigt sich hier bereits an David, seine größte Sünde war der Unglaube. Ich weiß, dass diese Tatsache nicht allgemein bekannt ist. Genauso wie wir heute mit unseren Fingern auf David zeigen, wegen seiner Sünde mit Bathseba, so würden wir mit unseren Fingern auf ein Gemeindemitglied zeigen, das betrunken in den Gottesdienst kommt. Sie aber könnten voller Unglaube in unseren Gottesdienst am Sonntagmorgen kommen und keiner würde es bemerken. Selbst wenn ihr Unglaube bekannt wäre, würde man es nicht als eine besonders ernsthafte Sache betrachten. Ich betone das nochmals, Gott sagt uns hier, dass er den Unglauben als eine ernstzunehmende Sache ansieht. Satan ist immer dahinterher, Unglauben zu verbreiten. Er legt Unglaube in unsere Herzen und in unseren Geist, so dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Immer wieder leitet er uns dazu an, unser Vertrauen auf Menschen, Armeen, Geld und alles andere als Gott zu setzen. Das betrifft dann auch die Sünde der Statistik. Darf ich Ihnen das mal sagen, dass sehr viele Menschen heute offenbar der Mathematik ihr Vertrauen schenken und nicht dem Schöpfer? Sie vertrauen dem Computer und nicht Christus. Sie vertrauen Zahlen und nicht dem Namen des Herrn. David hat letztlich daraus noch etwas gelernt. Hören Sie ihn mal an, was er dann noch sagen wird. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Psalm 118, Vers 8 und 9. Und, Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Psalm 71, Vers 1. Wir müssen uns diesen eindringlichen Fragen stellen. Vertrauen wir wirklich auf Gott? Glauben wir tatsächlich an Gott? Im Neuen Testament heißt es, aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Der Herr Jesus Christus sagte, dass der Heilige Geist, wenn er in die Welt kommen werde, er die Welt der Sünde überführen würde. Siehe Johannes 16. Was für eine Sünde ist da gemeint? Dass sie nicht an mich glauben. Johannes 16, Vers 9. Und Paulus verstärkt dies, wenn er schreibt, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Römer 14, Vers 23. Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist die Sünde Davids. Und es ist eine wirkliche Sünde. David erkannte schon bald, was für eine schlimme Tat er da begangen hat. Hören wir, wie es weitergegangen ist. Vers 7 und 8. Dies alles aber missfiel Gott sehr, und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Nun wird der Herr David im Folgenden eine Auswahl an Strafen vorstellen. Die Verse 9 bis 12 lauten, und der Herr redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach, gehe hin, rede mit David und sprich, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr, erwähle dir entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife, oder 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. 1. Chronik 21, Vers 9 bis 12. Sie sind sicher gespannt zu hören, was David nun sagt. Und ich kann Ihnen versichern, dies Geschehen ist gewaltig. Ich hoffe, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass man David mittlerweile einen großartigen Mann nennen konnte. Natürlich war er menschlich, allzu menschlich wie Sie und ich auch. Er hat sich genauso mal an seinen kleinen Zeh gestoßen. Er hat gesündigt. Er hatte seine Fehler. Aber er hat weder sein Erlöstsein verloren, noch den Wunsch, mit Gott Gemeinschaft zu haben. In Vers 13 steht der erste Teil der Antwort dieses Mannes. David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. David kannte seinen Gott. Hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der eine Volkszählung befahl, weil er den Menschen vertraute. Nun erkennt er, was er getan hat. Damit ist die Sache für David und sein Volk noch nicht ausgestanden. Es fehlt noch die Entscheidung, welche Strafe sich der König gewählt hat. Wir haben es im 20. und 21. Kapitel des ersten Buchs der Chronik gewissermaßen zu tun mit der tragischen Seite an der Geschichte Davids. In seinem Umgang mit den Statistiken zeigt sich, dass er nicht immer bereit war, nach Gottes Willen zu fragen. Doch Gottes Ziele sollen immer mehr zu unseren Zielen werden. Nur wo das geschieht, erleben wir Menschen seinen Segen. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel machen wir an dieser Stelle weiter. Dann gerät Davids weiterer Umgang mit seiner selbstverschuldeten Misere in den Kapiteln 21 und 22 aus dem ersten Buch der Chronik in den Blick. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.